Das Frühstück stand auf dem Tisch, als William zurückkehrte, und Frau Arcanum wartete auf ihn. In ihrem Gesicht zeigte sich die Entschlossenheit einer Person, die sich auf der Spur von unrespektablem Verhalten glaubt. »Ich verlange eine Erklärung für die Ereignisse der vergangenen Nacht«, sagte sie und trat William im Flur gegenüber. »Und ich kündige dir hiermit für die nächste Woche.« William war zu erschöpft, um zu lügen. »Ich wollte feststellen, wie viel 70.000 Dollar wiegen«, sagte er. Muskeln bewegten sich in verschiedenen Bereichen von Frau Arcanums Gesicht. Sie kannte Williams Hintergrund. Sie gehörte zu den Frauen, die solche Dinge schnell herausfanden. Und das Zucken verriet einen inneren Konflikt, der sich um die unbestreitbare Tatsache drehte, dass 70.000 Dollar eine respektable Summe waren. »Vielleicht hatte ich es ein wenig zu eilig«, erwiderte sie schließlich. »Hast du herausgefunden, wie viel das Geld wiegt?« »Ja, danke.« »Möchtest du die Waage noch einige Tage lang behalten, um noch mehr Geld zu wiegen?« »Ich glaube, ich bin mit dem Wiegen fertig, Frau Arcanum. Trotzdem besten Dank.« »Das Frühstück hat bereits begonnen, Herr de Worde, aber ich glaube, in diesem besonderen Fall kann ich ein Auge zudrücken.« Er bekam ein zweites gekochtes Ei, was ein sehr seltener Gunstbeweis war. Am Tisch diskutierten sie über die letzten Nachrichten. »Ich bin wirklich erstaunt«, sagte Herr Wagenbauer. »Es ist mir ein Rätsel, wie Sie solche Dinge herausfinden.« »Da fragt man sich, wie viele Dinge uns nicht mitgeteilt werden«, meinte Herr Windling. William hörte eine Zeit lang zu und konnte sich dann nicht länger gedulden. »Steht was Interessantes in der Zeitung?«, fragte er unschuldig.
»Eine Frau in der Kickelburgstraße behauptet, ihr Mann sei von Elfen entführt worden«, sagte Herr Schmitzenmacher und hob den Kurier.
Die Überschrift ließ keinen Zweifel. »Elfen entführten meinen Mann.«
»Das ist erfunden«, sagte William.
»Unmöglich«, widersprach Herr Schmitzenmacher. »Hier sind Namen und Adresse der betreffenden Frau angegeben. Das würde man wohl kaum in die Zeitung setzen, wenn's gelogen wäre.«
William las Namen und Adresse.
»Die Frau kenne ich«, sagte er.
»Na bitte.«
»Im vergangenen Monat hat sie gesagt, ihr Mann sei von einer großen silbernen Scheibe entführt worden, die vom Himmel kam«, sagte William, der ein gutes Gedächtnis für solche Dinge hatte. Er hätte fast in seinem Nachrichtenbrief darüber berichtet, in der Rubrik »Amüsantes«, hatte es sich dann aber anders überlegt. »Und du, Herr Flach, hast bei dieser Gelegenheit gesagt, es sei allgemein bekannt, dass er sich mit einer Frau namens Flo aus dem Staub gemacht hat, die als Kellnerin in Hagers Rippenstube arbeitete.« Frau Arcanum bedachte William mit einem Blick, der deutlich machte, dass das Thema des nächtlichen Diebstahls von Küchenutensilien jederzeit wieder aktuell werden konnte, ob zusätzliches Ei oder nicht.
»Ich mag es nicht, wenn bei Tisch über solche Dinge gesprochen wird«, sagte sie kühl.
»Nun, ist doch ganz klar«, ließ sich Herr Wagenbauer vernehmen. »Er muss zurückgekehrt sein.«
»Von der silbernen Scheibe oder von Flo?«, fragte William.
»Herr de Worde!«
»Ich habe nur gefragt«, sagte William.
»Ah, wie ich sehe, nennt der Kurier den Namen des Mannes, der neulich beim Juwelier eingebrochen hat.«
»Wie schade, dass es der schuldige Schuft ist, armer Kerl.«
»Scheint ein notorischer Krimineller zu sein«, meinte Herr Windling. »Ich finde es empörend, dass die Wache ihn nicht verhaftet.«
»Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass er sich jeden Tag an sie wendet«, erwiderte William.
»Warum?«
»Um eine warme Mahlzeit und ein Bett für die Nacht zu bekommen«, sagte William. »Der schuldige Schuft gesteht jedes Verbrechen. Die Erbsünde, Morde, Diebstähle, einfach alles. Wenn er verzweifelt ist, stellt er sich der Wache, um eine Belohnung zu kassieren. Sie sollte etwas gegen ihn unternehmen«, sagte Frau Arcanum.
»Ich glaube, normalerweise gibt sie ihm einen Becher Tee«, sagte William. Er zögerte kurz und fragte dann, »Und, die andere Zeitung?«
»Oh, Sie behaupten noch immer, dass Veterinary gar kein Verbrechen verübt hat«, entgegnete Herr Schmitzenmacher. »Und der König von Lenker meint, dass die Frauen in Lenker keine Schlangen gebären.«
»Nun, kein Wunder, dass er das sagt«, warf Frau Arcanum ein.
»Veterinary muss schuldig sein«, sagte Herr Windling. »Warum hilft er der Wache sonst bei ihren Ermittlungen? So verhält sich kein unschuldiger Mann, meiner bescheidenen Meinung nach.«
Herr Windling lässt sich am besten folgendermaßen beschreiben. »Sie sind bei einer Versammlung und möchten früh nach Hause, wie auch alle anderen. Eigentlich gibt es nicht viel zu besprechen. Und als Verschiedenes über den Horizont kommt und alle damit beginnen, ihre Unterlagen zu verstauen, erklingt plötzlich eine Stimme und sagt: »Wenn ich bitte eine kleine Angelegenheit zur Sprache bringen dürfte, Herr Vorsitzender?« Und mit einem schrecklich flauen Gefühl in der Magengrube wissen sie plötzlich, dass die Versammlung doppelt so lange dauern und die bevorstehende Diskussion immer wieder Bezug auf frühere Sitzungen nehmen wird. Der Mann, von dem diese Worte stammen und dessen Gesicht nun selbstgefälliges Engagement zur Schau trägt, ist Herrn Windling so ähnlich, dass es praktisch keinen Unterschied gibt. Ein gemeinsames Merkmal der Windlinge im Universum ist der Ausdruck »meiner bescheidenen Meinung nach«, den sie ständig verwenden und dass er ihren Worten Gewicht verleiht. In Wirklichkeit sagen sie damit: »Dies sind die dummen Ansichten von jemandem mit der gesellschaftlichen Eleganz einer Brennnessel.« »Ich glaube, es gibt viele Anhaltspunkte, die seine Schuld fraglich erscheinen lassen«, sagte William.
»Ach, tatsächlich«, fragte Herr Windling, und sein Tonfall machte deutlich, dass Williams Meinung erheblich bescheidener war als seine eigene. »Soweit ich weiß, treffen sich heute die Oberhäupter der Gilden«, er schniefte. »Es wird Zeit für eine Veränderung. Offen gesagt, wir könnten einen neuen Patrizier gebrauchen, der mehr Interesse an den Ansichten der gewöhnlichen Leute zeigt.«
William sah zum Zwerg Langschacht, der friedlich Toastbrot in kleine Soldaten zerschnitt. Vielleicht hatte er gar nichts bemerkt. Vielleicht gab es gar nichts zu bemerken und William war zu empfindlich. Doch er hatte sich jahrelang Lord de Vordes Meinungen angehört und dabei die Fähigkeit entwickelt, ihre konkrete Bedeutung zu erfassen. Worte wie »Ansichten gewöhnlicher Leute« mochten für sich genommen unschuldig sein. Aber wer sie benutzte, meinte häufig, dass jemand ausgepeitscht werden sollte.
»Wie meinst du das?«, fragte er. »Die Stadt wird zu groß«, sagte Herr Windling. »Früher wurden die Tore geschlossen und standen nicht für alle offen. Und man brauchte keine Türen abzuschließen.«
»Wir besaßen kaum etwas, das zu stehlen lohnte«, sagte Herr Wagenbauer.
»Stimmt«, pflichtete ihm Herr Flach bei.
»Heute gibt es mehr Geld.«
»Aber es bleibt nicht hier«, sagte Herr Windling.
Zumindest in diesem Punkt hatte er recht. Geld nach Hause schicken war eine der größten Exporttätigkeiten der Stadt, und Zwerge erwiesen sich dabei als besonders aktiv. William wusste auch, dass ein großer Teil des Geldes zurückkehrte, denn Zwerge kauften bei den besten Zwergenhandwerkern, und heutzutage arbeiteten die besten Zwergenhandwerker vor allem in Ankh-Morpork. Und sie schickten ebenfalls Geld nach Hause. Ein Strom aus Gold floss hin und her und wurde kaum noch kalt. Doch die Windlinge in der Stadt nahmen Anstoß daran. Herr Langschacht griff stumm nach seinem gekochten Ei und legte es in den Eierbecher.
»Es leben einfach zu viele Leute in der Stadt«, betonte Herr Windling. »Ich habe nichts gegen Fremde, weiß der Himmel. Aber Veterinary hat es übertrieben. Alle wissen, dass wir jemanden brauchen, der einen festeren Standpunkt vertritt.«
Ein metallenes Geräusch erklang. Herr Langschacht blickte noch immer auf sein Ei und hatte eine kleine, aber sehr beeindruckende axtartige Axt aus der Tasche geholt. Er behielt das Ei im Auge, als könnte es weglaufen, lehnte sich langsam zurück, zögerte kurz und ließ die Klinge dann in einem silbernen Bogen herumschwingen. Der obere Teil des Eis löste sich fast geräuschlos, drehte sich einen halben Meter überm Teller und landete neben dem Eierbecher. Herr Langschacht nickte sich selbst zu und musterte dann die erstarrten Mienen der anderen.
»Wie bitte?«,
fragte er.
»Ich habe nicht zugehört.«
Und damit endete die Versammlung, wie es Sacharissa ausgedrückt hätte.